Coaching, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Run Racing, der Motorsport-Podcast. Euch allen ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Wir sind wieder da. Kleine schöpferische Pause von der Woche, aber wir haben es ja auch angekündigt, dass diesen Podcast, den wird es jetzt natürlich weitergeben. Und wir werden auch immer wieder uns treffen und wir werden immer wieder für euch Folgen machen. Aber es kann sein, dass es eben nicht jede Woche funktioniert. Umso schöner, dass es diese Woche funktioniert. Hallo Timo, hallo Eddie.
Servus.
Schönen guten Tag, Matthias.
Mich überrascht das ja. Also ich bin überrascht, was in einer Woche, wenn wir nicht podcasten, an Nachrichten mittlerweile kommt von dem ein oder anderen enttäuschten Hörer, weil er sagt, wo seid ihr denn? Was ist los mit euch? Und mir ist dann immer ganz unangenehm zu antworten oder zu schreiben, ja, wir haben diese Woche keine Zeit oder ne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte erstmal mea culpa sagen. Verzeiht uns bitte da draußen.
Also mir geht's ganz genauso irgendwie, ne? Aber das ist ja wirklich ein Zeitproblem. Also ich glaube, Matthias, du bist gerade jetzt in Unterföhring, also sprich, schon wieder für unseren Sender unterwegs, glaube ich. Und Timo, ja. du bist gerade aus Sardinien zurückgekommen, ja, von der Extreme E, was ich ja kommentieren durfte. Und ich war bei der Extreme E München. Also da kann sich der ein oder andere Hörer ja vielleicht auch denken, dass das manchmal, allein jetzt diesen Termin zu finden, wir produzieren jetzt diesmal dienstagsabends um 21.15 Uhr. Aber bis wir den Termin erstmal hatten, das ist dann auch immer so ein organisatorischer Akt, ne? Also gar nicht so einfach.
Ja, ja, aber schön das ist, dass wir trotzdem immer wieder alle gleich schnell wieder drauf Bock haben und es machen wollen, weil es tatsächlich in unserem Leben im Motorsport viele Dinge gibt, die passieren und deswegen ist es nach wie vor schön, wenn wir einen Termin finden, auch aber trotzdem natürlich von mir ein Sorry, wenn ich mal nicht kann und nicht da bin, ist halt manchmal so, aber die Nachrichten, wie du sagst, Matthias, die kommen tatsächlich rein und wann geht's los, wann gibt's denn online den Podcast wieder, weil echt, das ist für viele Leute schon zur Routine geworden, das freut uns natürlich. Gerne weiter folgen, weiter sagen und hoffentlich genießen.
Ja, ich kann euch da nur recht geben, Matthias, und vor allen Dingen dir. Also das ist schon irre, das Feedback der Leute. Und offenbar ist es so, dass unser Podcast dem einen oder anderen oder der einen oder der anderen fehlt, wenn sie zum Beispiel, was weiß ich, im Fitnessstudio sind oder auf dem Weg zur Arbeit sind. Ich kann heute nicht mit guter Laune zur Arbeit fahren oder vielmehr arbeiten, weil ich konnte euch heute Morgen nicht hören, weil es gab keinen Podcast, hat mir ein großer DTM-Fan geschrieben letzte Woche. Das ist schon klasse, was man da für ein Feedback kriegt und ich finde, das reicht als Motivation auch aus, dass wir versuchen, eine gewisse Regelmäßigkeit hinzubekommen.
Ja, das machen wir auch. Also es ist versprochen, wir werden diese Regelmäßigkeit, das ist so ein bisschen wie ich ins Fitnessstudio gehe, das mache ich auch regelmäßig einmal im Jahr. Ja? Und, nee, aber es ist ja, wir werden es natürlich häufiger machen, das ist ja klar. Aber wie gesagt, also wirklich mea culpa von uns allen, wenn das jetzt nicht bis Weihnachten, sag ich mal, oder bis auch die Formel E dann wieder losgeht, wo wir ja dann auch alle wieder aktiver mit am Start sein werden. Aber trotzdem, was heißt aktiver? Timo, du bist ja aktiv. Ich meine, Extreme E, das war ja mal ein geiles Wochenende, oder?
Hardcore-Wochenende. Also, wie der Eddie gerade schon gesagt hat, bin ich heute Nacht erst ohne Gepäck nach Hause gekommen, weil das bei der Connection in Amsterdam irgendwo liegen geblieben ist. Also, ich war heute Nacht irgendwie so um kurz nach eins zu Hause, habe seit 10 Tagen jetzt endlich mal wieder Zeit mit der Familie verbracht heute und habe mich zurückgehalten in Sachen E-Mails und Dinge nacharbeiten. Von daher kann ich sagen, es war eine ereignisreiche Woche bei der Extreme E. Ich weiß nicht, mit was für ein Thema wollen wir denn eigentlich anfangen zu quatschen? Sollen wir da anfangen oder
also, was habt ihr für Themen heute? Ja, lass uns mit Extreme E ruhig anfangen, weil das ist das Naheliegendste, weil ich habe es ja übertragen. Aber jetzt sag mir mal im Ernst, wie kommst du denn, wenn du von Sardinien zum Bodensee musst, wo du ja zu Hause jetzt in deinem Büro sitzt, wie ich sehe, was machst du denn dann in Amsterdam?
Ja, das Problem ist,
Was war das denn für eine Flugverbindung?
Zürich-Cagliari ist der Direktflug gewesen, auf dem Hinflug mit der Swiss. Und zurück ging es leider nur mit der KLM zu diesem Tageszeit, zu dem Tag Sonntag, Montag, sorry, gestern. Und der war leider dann über Amsterdam mit 1,5 Stunden Aufenthalt dann wieder zurück nach Zürich und dann mit dem Auto zurück zum Bodensee. War eine super Verbindung. Ich bin also quasi zweimal über mich drüber geflogen, ohne dass ich wirklich zu Hause war. Aber okay, ist halt so und irgendwie muss ich ja heimkommen, ne?
Ja, ja gut, stimmt. Also Hauptsache du bist da. Ist mir übrigens noch nie passiert, Gepäck liegen geblieben. Hatte ich noch nie. Nee. Dass ein, nee. Koffer, also, man hört aber jedes Glück. Mal, wenn ich jedes Mal am Kofferband ein Horror, aber bisher immer gekommen.
Ja, ist ein komisches Gefühl, kann ich dir sagen. Auf jeden Fall, wenn da irgendwie so 200 Gepäckstücke kommen und es werden immer weniger und dann fängt dieses Band, was ja den Koffer auf das Gepäckband transportiert, hört auf zum Laufen und du denkst, ob das wohl nochmal anfängt zu laufen, weil bei den Koffern war meiner noch nicht dabei. Scheiße. Und du wartest und wartest und dann werdest du so 50 Koffer, 30 Koffer und dann stehen noch 10 Leute da, die haben auch noch keinen Koffer und dann denkst du dir, ich laufe schon mal los zu Lost and Found. Und das habe ich dann auch gemacht, dass ich da wenigstens da in der Schlange der Erste war. Und in der Tat konnte man mit sofort sagen, ja, ihr Koffer ist beim Umsteigen liegen geblieben in Amsterdam. Komischerweise, wir hatten eine Stunde 20 Aufenthalt, also von einem zum anderen Flug. Von daher komisch, dass es nicht geklappt hat. Aber die transportieren das jetzt hinterher normalerweise. Ich hoffe es mal. Sollte dann hoffentlich morgen, übermorgen spätestens bei mir zu Hause ankommen.
Der nackte Horror, kann ich euch sagen. Der nackte Horror, lasst uns doch kurz beim Gepäck bleiben. Ihr kennt ja mich mit meinem Gepäck und mir ist das schon zweimal passiert. Und stellt euch vor, ihr kommt bei irgendeinem Rennen, völlig scheißegal, in welcher Rennserie, mit mir zusammen an im Hotel und mein Gepäck ist nicht da. Ihr könnt euch ja vorstellen, was dann los ist.
Ja, du fliegst also, wieder heim, oder? Du fliegst wieder heim.
Eddie, du bist die Style-Maschine von Run Racing. Ja. Ja? Wenn ich mir vorstelle, du drei Tage in einem T-Shirt, aber mein lieber Freund, also der, ja. Gut, also
so jetzt Racing.
Sportlich Extreme E. Erzählt mir alles, ich weiß gar nichts.
Du weißt gar nichts.
Wie willst du jetzt sagen, du hast nicht geguckt?
Nee, ich habe nicht geguckt. Ich bemühe mich viel zu gucken, aber ich konnte einfach nicht. Ich musste Flaschen wegbringen.
Flaschen wegbringen.
Nein, ich konnte einfach nicht. Ich hatte keine Zeit.
Wenn ich böse wäre, würde ich sagen, ach, deswegen war die Quote so schlecht. Nein, war Spaß.
Wie war denn die Quote?
Weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Ich meine, wir müssen ja ehrlich
die
sein.
Quote, die Quote,
Extreme E die, ProSieben Max wird jetzt keine Millionen haben wahrscheinlich.
Ich gucke
nein,
mal.
Nein,
ich mal
die Quote war zufriedenstellend. Irgendetwas knapp
wann
über 1%.
Wann war denn die Übertragung?
16 Uhr war die Übertragung.
Am was? Am Montag?
Am Sonntag. Am Sonntag. Ja, wir übertragen jetzt auch Sinn. Schon nur für Killing Montags, klar. Ist eine völlig neue Regel, weil es gibt ja jetzt Sonntags Frühstücksfernsehen. Wir fahren jetzt Sonntagsrennen. Machen wir jetzt ganz neu.
Ich habe Sonntag Frühstücksfernsehen gemacht, wir hatten auch eine Kackquote, aber das ist ein Versuch. Also wir hatten, es war auch, sonst macht das Ding irgendwie, was weiß ich, 15%, 16%, 17% Marktanteil, wir hatten 6%.
Ja, ich bin ehrlich, ich habe auch nicht geguckt Sonntagmorgen, weil ich habe mich auf Extreme E vorbereitet.
Sehr schön. Football, wann war denn das? Wie viel Uhr?
16 Uhr. 16 bis 18 Uhr.
Run Racing Extreme. Ach, das ist doch gut. 1,0, 1,0, 1,4.
Echt?
Naja, besser als nix.
Wow. Ja, also auf jeden Fall für das passt, glaube ich, oder? Fürs Gesamtempfinden von der Serie.
Ich sag jetzt mal was ganz.
40.000 in der Zielgruppe. Ja, erzähl.
Ich sage jetzt mal was ganz Böses zu dem Thema, was ja auch wieder so ein bisschen für die deutsche Medienlandschaft ein Bilderbuchbeispiel ist. Ich habe noch nie in meinem Leben in irgendeinem Magazin, und ihr wisst, ich lese alles, Kicker wegen Fußball, Tageszeitung, aber was war in der Bild-Zeitung gestern Morgen beim Frühstück beim Italiener? Der Horror-Überschlag von Stefan Sarrazer bei der Bild-Zeitung. Ohne Scheiß. Wow. Also die Extreme E in der Bildzeitung. Ich glaube, nach dem DTM-Finale Norisring war so ein Mini-Hinweis rechts ohne Foto. Jetzt hier schön unten fett direkt unter irgendeiner Diskussion um Kollege Kimmich, ob er sich jetzt nur impfen lässt oder nicht. Stefan Sarrazer mit seinem Überschlag, zwei Fotos und die Extreme E war in der Bildzeitung. Da kann man mal sehen, wie das teilweise funktioniert.
Ja, aber man muss auch fairerweise dazu sagen, Norisring, DTM, Bild-Zeitung, relativ große Vorberichterstattung haben sie gemacht. Gab es also doch große Artikel. Dass dann Maxi Götz Meister geworden ist, war in der Tat, habe ich auch geguckt, war dann eher die kleine Meldung. Aber das ist ja immer so oder oft so. Das haben wir in der Formel E auch genauso erlebt. Ja, wird auch relativ wenig berichtet. Wenn dann aber irgendein Crash ist oder sonst irgendwas, dann wird es natürlich dann richtig groß. Warum? Weil natürlich die breite Masse diese Sensation, Stichwort der Autounfall, ich gucke mal hin, das zieht halt leider einfach besser als die reine sportliche Geschichte.
Ja,
das
heißt, ist mir aber zu,
aber, ist, aber die Wahrheit.
Ist mir aber echt zuwider, was ist denn jetzt los? Achso, da hat mich jemand angerufen. Ist mir aber echt zuwider, weil ich habe das ja in meinen Motorradjahren ein paar Mal erlebt, dass dann zum Beispiel, wenn Stefan Bradl und Sandro Cortese Weltmeister geworden sind, dann stand nix. in den Tageszeitungen, sage ich jetzt mal. Aber wenn dann Marco Simoncelli oder Luis Salom oder Shoya Tomizawa gestorben sind bei der Ausübung ihres Sports, da war das dann fett drin in der Zeitung. Und das ist sowas, was mir immer sauer aufstößt. Und ich hätte es auch schöner gefunden, es wäre in einem anderen Kontext über die Extreme E berichtet worden, als jetzt dann diesen ja wirklich schlimm aussehenden Überschlag mehrfach von Stefan Sarrazin mit einem total demolierten Auto. Da hätten sie wenigstens mal dazu schreiben können, wenigstens eins wissen wir jetzt, dass die Autos sicher sind.
Aber das
wissen wir nach dem Ab.
Das Thema Sex, Drugs und Rock'n'Roll, deswegen funktioniert eine Bild-Zeitung so super, weil halt da einfach solche Dramen eben auch ziemlich gut und deutlich gezeigt werden und deswegen halten die Gaffer auf der Autobahn beim Unfall an und nicht bei einem irgendwie normalen, weiß nicht was. Ist einfach so, so ist die Gesellschaft leider Gottes, genau. Aber muss ja schon sagen, trotzdem ja wenigstens drüber geschrieben worden und ja, Matthias, du hast tatsächlich was verpasst. Eddie, du hast mal mit dem Martin ja kommentiert, es war ein unglaublich spektakuläres Wochenende mit vielen Momenten, Situationen von Enttäuschung, von Zweikämpfen, die in Einschlägen geendet sind, in ganz normal überlegenen Führungsrunden von dem amerikanischen Team Chip Ganassi, die in Führung liegen mit 45 Sekunden Vorsprung, einfach einen Aufhängungsschaden hatten, die nur noch ins Ziel rollen müssten und dann eben einfach ausgefallen sind. Also es waren so viele Geschichten, die passiert sind. Am Ende gewinnt Johann Christoffersen vom Team von Nico Rosberg mit Molly Taylor aus Australien. Die beiden haben waren vielleicht nicht die schnellsten am Wochenende, aber war mein Tipp vor dem Wochenende, weil ich wusste, wie die Strecke wird. Ich habe natürlich so ein bisschen Vorkenntnisse gehabt, logischerweise. Das für mich war genau das, also ich hätte viel Geld gewonnen. Ich habe gesagt, die Amerikaner gewinnen, weil die sind bekloppt genug dazu, diese extreme Strecke, die wir hatten, mit sehr viel Boden, weil man muss wissen, diese Strecke ist auf einem Militärgelände gewesen, wo sehr viele Panzerübungen sind, wo sehr viel Militär unterwegs sind. Das heißt, sehr, sehr harter Untergrund, getrockneter Boden mit sehr viel Spurrillen, sehr viel Bodenwellen, blinde Bodenwellen und Absätze mit gleichfarbigem, beigefarbenem Untergrund. Und das hat dazu geführt, dass es sehr viele Zwischenfälle gab, sehr viele Unfälle gab, was natürlich fürs Fernsehen spektakulär war, natürlich für den einen oder anderen Fahrer oder das Team nicht so toll war. Leider Gottes auch einige technische Probleme, die auch wieder aufgetaucht sind, wo die Extreme E gerade sehr stark mit Alejandro Agag dran ist, das auszusortieren, weil das muss einfach so sein, weil ein Auto, was einfach so irgendwelche Probleme hat, ist natürlich nie gut und deswegen gab es gestern Tests noch in Sardinien, heute gab es noch Rookie-Tests in Sardinien, morgen geht es noch mit Continental weiter mit Tests. Also die Testerei geht jetzt los und geht weiter und ich werde jetzt auch in der kommenden Woche auch nochmal unterwegs sein mit Extreme E zum Testen. Also da ist man gewillt, das jetzt...
Wo denn?
Das darf ich nicht sagen gerade.
Ach komm. Also ja, wenn du, also hier...
Ich weiß, also von der Extreme E, ich weiß, müssen wir überlegen, wer könnte den Podcast denn hören, der Deutsch spricht? Ich muss überlegen, also ob ich das...
Gar keiner.
Oder lesen irgendjemand von der Extreme E, herzliche Grüße an Andreas Reiners von Speedweek, lesen die speedweek.com?
Ja, das Thema ist natürlich, wir werden tatsächlich unser Podcast von der Journalie echt sehr stark gehört mittlerweile, weil sehr oft werden Themen...
Grüße
an alle Journalisten da draußen, schön, dass ihr zuhört und Themen von uns aufnimmt. Das ist natürlich cool, aber ich werde in die Staaten fliegen nächste Woche und werde da einen speziellen Test fahren und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es dann auch um neue Produkte geht und neue Partner geht.
Weißt du, was ich wirklich unfair finde?
Das ist doch mal eine Ansage.
Dass du immer diese Tests fahren darfst. Ich finde das wirklich sehr, sehr unfair. Ich will das mal ganz deutlich sagen. Ja, ich war derjenige hier aus diesem Kreis, der als erster, ein Extreme E-Auto gefahren ist. Punkt 1. Ja, vor dir, du Hafensänger. Was trinkst du denn da? Trinkst du schön Rotwein oder was?
Schön Rotwein, ein Österreicher, Zweigelt, Umedum.
Ach, guck mal. Ach, wunderbar. Und dann bin ich auch noch hier in diesem Kreise der zweitschnellste Rennfahrer. Das will ich auch nochmal sagen. Also zumindest bei uns drei bin ich der zweitschnellste.
Aber ich sage euch eins, ihr mit so einem Extreme E-Auto würdet euch schön anscheißen, das sage ich euch, weil das aktuell von der Fahrbarkeit, wenn du so eine Bodenwelle erwischt, die halt unvorhergesehen kommt, dann hast du richtig Action Jackson im Auto. Das ist ja genau die Situation, warum auch ein Stefan Sarrazin sich dieses Wochenende so mit diesem ultra krassen Überschlag überschlagen hat. Er hat auf.
Du musst das Ding. Was passiert denn da? Erklär das mal. Was passiert denn da? Mhm. Musst du das. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber musst du das Ding dann abfangen? Oder was kannst du da als Fahrer machen?
Genau,
ich meine,
das
Problem. Du bist ja erstmal.
Also das Thema ist momentan, ist das Auto vom Gefühl her unterdämpft. Das heißt, wenn das Auto eine Bodenwelle sieht, die Vorderachse geht durch die Bodenwelle, aber die Hinterachse schlägt quasi durch sozusagen. Das heißt, die geht auf Block und dann der Effekt von dem Durchschlagen in die entgegengesetzte Richtung vom Ausfedern des Autos ist so heftig und dass die so unvorhergesehen dann manchmal kommt. Kannst du als Fahrer teilweise gar nichts machen. Deswegen gibt es auch diese spektakulären Bilder mit der Hinterachse einen Meter, zwei Meter in der Luft. Die Nase am Boden des Autos, aber die Hinterachse ist irgendwo in der Luft. Und solange du ganz gerade bist, ist alles einigermaßen okay. Aber sobald du ein bisschen Querbeschleunigung in irgendeiner Form über diese Bodenwelle hast, spuckt das Auto diese Bodenwelle spuckt das Auto so brutal aus, dass dann du einfach machtlos bist. Und das ist einem Stefan Sarrazin, der hat bei dem Trackwalk natürlich gewusst, er ist schon ein paar Mal über diese eine Welle gefahren, eine unglaublich tiefe Bodenwelle, die er dann einfach entweder übersehen hat oder einfach riskiert hat, dann mit Vollgas drüber zu fahren. Und genau das ist passiert, was ich beschrieben habe. Er brennt mit der Vorderachse drüber über die Welle und die Hinterachse kann damit nicht umgehen und das Auto wird in die Luft katapultiert und endet in einem mehrfachen Überschlag. Gott sei Dank ist alles safe ausgegangen. Er ist dann alleine ausgestiegen aus dem Auto und ihm ist gar nichts passiert. Wobei ich dazu sagen muss, meine Teampartnerin, Kollegin Tamara Molinaro, hat ihm ein Hybrid, also ein Handsystem, nicht das klassische Handsystem, ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, Hybrid ist so ein mit Gurten umgeschnalltes Handsystem, sage ich mal. Das ist ein bisschen angenehmer als das eigentliche Handsystem, ausgeliehen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, das Handsystem an dem Kragen, der hinten am Helm ist, ist die komplette Länge aufgerissen. Ja, durch den Einschlag von ihm. Also unfassbar, was für Kräfte krass da geherrscht haben müssen. Dann hatten wir eben auch noch, wen hatten wir denn noch? Wir hatten noch Christina, mein Gott, jetzt fängt mir der Name nicht ein, von Sebastian Löw.
Nee, Christina Gutierrez.
Gutierrez, genau.
Christina Gutierrez.
Auch ein Monster.
Gut, dass du ein Kommentator in der Runde hast.
Ja, super, ja, mit dem ganzen Christinas und wie sie alle heißen, Entschuldigung, muss ich noch ein bisschen besser werden. Aber die hat auch so einen extremen Einschlag gehabt, da gibt's Bilder, da ist die mit dem Kopf aufs Lenkrad mehr oder weniger, mit dem Helm aufgeschlagen. Die hat Nackenschmerzen vom Allerfeinsten gehabt, trotz Handsystem, trotz Gurte. Und da wird es auch so sein, dass man da jetzt nochmal von den technischen Kommissaren, es gibt eine Vorgabe dieser Länge, dieser Handstraps, die es hinten dran gibt, die ist vorgegeben normalerweise. Aber dass man da nochmal genau guckt, dass die so kurz wie möglich gemacht werden, dass tatsächlich solche brutalen Bilder auch nicht mehr möglich sind, weil das war schon überraschend, wie weit da der Kopf dann nach vorne schlägt, trotz Anschnall, trotz halt Hans. Ja.
Das war ein heftiger Einschlag, gebe ich dir recht, Martin und ich haben das da kommentiert. Matthias, für dich mal, ich bin ja hier der Theoretiker und der Langsamste, aber trotzdem habe ich, um das so ein bisschen zu erklären, wie dieses Auto reagiert, weil ich habe ja auch eine Motocross-Vergangenheit und ich kenne das mit dem Ausfedern auf Bodenwellen eigentlich auch ganz gut. Wenn ihr einen Kugelschreiber vor euch habt, nehmt einfach mal die Feder raus, drückt sie zusammen und lasst sie los. Und dann guckt mal, wo die hinfliegt und was dann passiert. Das ist ungefähr so der Effekt. Timo, korrigier mich bitte, wenn ich damit falsch liege. Das ist bei Stefan Sarrazin passiert, der ja auch im Interview dann gesagt hat, ja wieso, da bin ich doch gestern genauso drüber gefahren, über diese Bodenwelle. Ja. Und da ist gar nichts passiert. Und dann muss man eben halt auch noch dazu berücksichtigen, dass dieses Odyssey 21 Auto, also das Extreme E-Fahrzeug, dass das über 1,5 Tonnen wiegt.
2,1,
genau. Und wenn dann... Ja. Ja, 2,1 genau. Sie geben zwar offiziell was anderes an, aber es ist dann noch schwerer. Also 2,2100 Kilo. Und macht das mal mit dieser Kugelschreiberfeder. Drückt die mal zusammen und lasst die einfach mal los. Das ist dann die Bodenwelle. Und dann werdet ihr ja sehen, das kriegt ihr nicht hin, dass dreimal hintereinander das gleiche Ausfedern passiert und die in die gleiche Richtung fliegt, sondern die fliegt jedes Mal woanders hin.
Ich finde das geil, dass du den Kugelschreiber Federtrick oder beziehungsweise gerade vorbringst, weil das war bei mir in der Schule früher immer so eine Challenge, aber das war der Kugelschreiber-Challenge. Also wir haben die Feder rausgemacht, die nochmal extra in die Länge gezogen, damit die natürlich noch eine andere Vorspannung bekommt, wieder eingebaut in den Kugelschreiber, zusammengeschraubt und dann den Kugelschreiber im kompletten Zustand wieder einmal eingefedert sozusagen, sprich vorgespannt und dann losgelassen und das Ziel war, wer kann am höchsten springen mit seinem Kugelschreiber. So war das bei uns damals. Witzig, dass du das
aber ist doch ein ganz guter Vergleich, oder Timo?
Ja, gut erklärt, gut. Bildlich dargestellt, hervorragend. Ja. Jetzt wissen alle draußen, wie es ist, was so ein Dämpfer macht.
So, aber jetzt mal eben sportlich.
Ich wollte gerade sportlich was fragen. Wie ist denn jetzt, also die Saison ist ja jetzt vorbei.
Nee, wir haben noch
falsch. Wir haben noch ein Rennen. Ja,
ganz genau.
Ach, in Großbritannien, kurz vor Weihnachten, ja. 18. 19. Dezember.
18. 19. Dezember in England. Kannst du das vorstellen? Ich freue mich wahnsinnig auf dieses warme Wetter in England.
Ja, da kurz vor Weihnachten. Warm, schön herrlich. Ach so, ich dachte, Sardinien wäre jetzt das Ende.
Nein.
Und was ist die Geschichte dann in England? Also es gibt ja immer irgendeine...
Wer wird Meister, ist die Geschichte in England.
Nein, es gibt ja immer irgendeine... Also. Ja, das ist auch die Geschichte. Nein, aber es gibt ja bei der Extreme E, das war ja auch mal das Grundkonzept, zu sagen, wir gehen an Orte, wo wir auf Probleme, die die Welt, die die Umwelt hat, eben, dass darauf hingewiesen wird. Hatten wir jetzt in Sardinien beispielsweise auch die Situation rund um das Thema Waldbrände, kann ich mich erinnern. Ja, und klar, Saudi-Arabien war auch ein Thema und gab ja verschiedene Orte. So, was ist denn jetzt dann in England das Thema?
Also ich weiß, der dass wir in England heißt der Grand Prix erstmal Jurassic X-Prix, also warum auch immer Jurassic X-Prix, weil es ja die bildlich dargestellt irgendwo an der Küste sein soll, ist es aber tatsächlich leider nicht. Es ist auch wieder auf einem Militärgelände, wo auch es sehr, sehr extreme Bedingungen geben soll für Fahrer und Fahrerinnen. Was das Legacy-Projekt da wird, da lasse ich mich auch noch drauf überraschen. Ich sollte eigentlich nächste Woche auch dahin geflogen sein, um da die Strecke zu machen. Aber jetzt kommt wahrscheinlich mein Extreme E-Test dazwischen, was natürlich deutlich lieber ist aktuell. Und ich werde ein paar Tage später dann nach Dorset fahren und werde dann da auf dem Gelände irgendwo eine Strecke machen.
Darf ich was
fragen? Was hat der Scheider für Flugkilometer? Meine Güte. Ja,
das ist absolut. Aber ich habe noch eine wichtige Frage. Warum testest du eigentlich dieses Auto? Warum testest du? Fährst du nächstes Jahr Extreme E?
Also ich bin ja neben Streckendesigner auch Championship Driver, wie sie es offiziell nennt, und Joker Driver für die Teams. Und da diese Tests keine eingeschriebenen Fahrer der Meisterschaft machen dürfen, mache ich das natürlich. Und das Witzige war jetzt durch meine Tätigkeiten als Track Designer, wo ich ja schon in der Rennwoche jeweils im Vorfeld teste und an dem Rennwochenende wie VIP-Rides mit dem Odyssey 21 gemacht habe, bin ich mehr Runden gefahren als jeder andere Rennfahrer am gesamten Wochenende. Das heißt, momentan meine Value als erfahrener, also als Fahrer mit erfahrenen Runden im Odyssey 21 steigt momentan stetig an. Das ist gut so. Und jetzt schickt man mich dann in die Staaten, so wie es nach aktuellem Stand ist. Und ich habe gerade parallel bei unserem Gespräch hier gerade in WhatsApp oben reinbekommen. Und ich habe vom Chef der Extreme E gerade oder vom Chief Championship Officer James Taylor gerade eine Nachricht bekommen. Ich bin ganz heiß, was da drin steht. Da geht es nämlich genau um das Thema, wann man mich wohin schickt. Weil im Anschluss sollte ich dann eigentlich direkt von den Staaten dann nach Saudi-Arabien, wo ich schon für Februar 2022 die erste Strecke wieder designen sollte.
Darf ich nochmal eine Frage stellen?
Bitte.
Fährst du nächstes Jahr Extreme E?
Sonst war es echt ein gutes Wochenende. Das war echt, also
ich habe doch wirklich ganz konkret gefragt.
Ja,
das wie ist du wirklich, schön. Also du weichst mir aus. Ja, das ist ja fürchterlich.
Ich tue mir da immer schwer mit, was zu sagen. Aber die Situation ist folgende: Die Extreme E hat mir ein sehr, sehr, sehr gutes Angebot gemacht, muss ich sagen, damit ich in meiner Rolle bleibe für 2022. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot. Habe aber natürlich auch, ich meine, meine Priorität ist und bleibt nach wie vor hinterm Lenkrad. Und deswegen habe ich sehr gute Gespräche geführt, habe meinen Namen bei dem einen oder anderen Team mit ins Spiel gebracht. Ist natürlich jetzt gerade die heiße Phase. Es gibt viele Dinge, die jetzt noch nicht beantwortet werden können von Teams. Das sind mal Budgets, mal sind es andere Verpflichtungen für Fahrer, mal sind es Sponsoren, mal sind es die Interessen. Und ich glaube, ich habe mich positioniert zumindest bei dem einen oder anderen Team und klar gesagt, dass ich Interesse habe. Was daraus wird, müssen wir einfach abwarten. Wenn ich eine Chance bekommen würde zu fahren, würde ich auf jeden Fall fahren wollen.
Geil, das ist doch mal
eine Aber Aussage. Der Podcast-Zuhörer und die Podcast-Zuhörerinnen sind die Ersten, die es erfahren, oder?
Ja, wie immer halt, ne? Ich meine, ich glaube, mehr offen und mehr Dinge, als ich bei euch erzähle, erzähle ich tatsächlich nirgendwo, ja? Also, ich meine, es kommt mir immer so intim vor, wenn wir drei sprechen, ne? Und dann ist mir immer erst bewusst danach, was ich alles für einen Scheiß rausgelabert habe am nächsten Tag und wie viel ich gesagt habe, was ich eigentlich hätte lieber nicht sagen sollen.
Aber das erklärt Fakt ja die Zitatfülle.
Das Schönste ist auf jeden Fall, Timo, wirklich mit dir DTM-Sendungen zu machen, dich als Experten an unserer Seite zu wissen, das weißt du, da habe ich dich am allerliebsten. Aber dass du als Racer und als Rennfahrer natürlich ins Auto willst, das ist, glaube ich, mehr als verständlich. Und da haben wir auch wirklich allergrößten Respekt. Und ich habe natürlich auch durch meine Erfahrung am Norrisring und auch in Spielberg mittlerweile auch verstanden, was es bedeutet, in einem solchen Auto zu sitzen. Und ich habe ja auch große Ambitionen und habe auch schon mit mehreren Teams jetzt gesprochen und habe mein Interesse bekundet. Thomas Biermeier von Abt, der muss ja nur noch entscheiden, entweder Müller Rast oder Müller Killing oder Killing Rast oder.
Ich habe gerade eine ganz, ja, ganz schlechte Verbindung. Ich höre euch gerade nicht.
Nein, wir bleiben, Eddie, wir bleiben mit unserem Arsch da, wo wir hingehören. Und machen nächstes Jahr DTM und Formel E. Punkt, Ende, aus, Mickey Maus. Auf Pro7 übrigens. Ich will es nochmal ganz deutlich sagen. Auf Pro7.
Ja, aber es wird sich an der Crew im Übrigen, soweit ich weiß, nicht viel ändern, weil auch ich habe mich mittlerweile entschieden und werde der DTM und Formel E-Gemeinde als Kommentator erhalten bleiben. Ist das zumindest mündlich so fixiert. Also ja, das ist schon mal mehr als das, was Scheider sagen kann, was er nächstes Jahr fährt.
Das ist definitiv so.
Ich bleibe auch, wo ich bin. Wir machen, Timo, Hauptsache wir sehen uns. Punkt, Ende, Mickey. Also, Extreme E, kurz vor Weihnachten, Pro7 Max, wird ein geiles Run-Wochenende übrigens, kann ich schon mal sagen. 17. der Freitag gibt es die Bundesliga live in Sat.1. Mit dem Spiel, letzten Spiel vor Weihnachten, dem Free TV, das ist ja in dem Paket enthalten und es steht noch nicht fest, wer da spielt, aber es wird die Bundesliga geben. Oder was?
Naja, Schalke sagen? Und Werder Bremen nicht.
Nein, Schalke, Werder Bremen. Ey, heute Abend Schalke bei den 60ern rausgeflogen. Ey, ich, im DFB-Pokal. Ich bin wirklich.
Was soll ich denn sagen? Wir sind eine Runde vor euch in Osnabrück rausgeflogen.
Ja, ich weiß. Es ist alles. Aber wir haben Dresden geschlagen. Aber egal.
Was ist denn noch an dem Wochenende?
Na, also für mich, ich komme jetzt mal zu meinem Top des Wochenendes. Das
Bundesliga,
habe ich mir
wirklich, genau.
Nein, das habe ich mir an dem Wochenende ist Bundesliga und dann Extreme E.
Ja.
Also genau. Geiles Run-Wochenende.
Stimmt.
Aus England. Nee, an diesem Wochenende, also mich, ich bin wirklich ganz klar bei einem 22-jährigen Eddie und jetzt bin ich mal derjenige, der vor dir anfängt mit der MotoGP. Das ist wirklich das absolute Top des Wochenendes. Das ist natürlich der neue MotoGP-Weltmeister. Ich weiß nicht, wo gehst du denn gerade hin? Aufs Klo oder was?
Ja, das ist ganz dunkel. Der holt sich jetzt eine Flasche Wein.
Sehr ja, schön. Aber du kannst doch nicht von deinem Mikrofon weggehen.
Ich habe auch gerade gedacht, wie macht das mit dem Mikro wohl, ob das so ein langes Kabel hat?
Ey.
Also machen
Leute, also Eddie ist jetzt weg. Wir haben gerade noch versucht, mit Eddie zu sprechen, aber Eddie hat jetzt einfach mal sein Mikrofon verlassen und hat einfach weitergelabert. Sag mal, wie lange machen wir jetzt diesen Podcast, Timo? Den machen wir jetzt seit seit anderthalb Jahren. Und der Mielke steht jetzt einfach auf und latscht in die Küche.
Und antwortet aber schön dann währenddessen, weil er uns ja.
Und labert Headset, aber labert weiter. Headset
hört er uns
ja, aber weil ich kurzzeitig gedacht habe, dieses Mikrofon hat keine Bedeutung, was ich vor der Nase habe. Also, du meinst Fabio. Schön, dass du da bist. Du meinst Fabio Fantastic, Fabio Quartararo. El Diablo, sein Spitzname, ja. Ich habe mir das Rennen mit Martin Tomczyk zusammen angeguckt und mit Alex Wölfing, unserem Leiter der Sendung, der ja auch eine MotoGP-Vergangenheit hat und in Misano.
Allerdings nicht als Fahrer, muss man sagen.
Nein, nicht als Fahrer, aber wie das da so lief, das war schon echt ein Happening, also das war sensationell. Ducati hat zu viel riskiert, Pecco Bagnaia und Jack Miller, die beide aus der ersten Reihe losgefahren sind. Es gab eine reine Ducati-Front Row, weil Fabio Quartararo, wie alle anderen Yamaha-Fahrer, inklusive Valentino Rossi und Andrea Dovizioso, Schwierigkeiten hatten mit den wechselnden Bedingungen Freitag, Samstag. Der ist von weit hinten losgefahren. Er ist am Ende Vierter geworden, aber Pecco Bagnaia und Jack Miller sind beide übers Vorderrad und in Misano, wer Misano das Streckenlayout kennt, der weiß, wovon ich rede. Es geht sehr, sehr lange nach dieser langen Linkskurve im Infield, dann geht's nur rechts rum. Nur rechts rum. Dann kommt Kurvone, diese ganz, ganz schnelle rechts, dann geht's wieder rechts rum und dann kommt irgendwann kurz vor Startziel, kommt eine Linkskurve. Und da sind beide Ducati-Fahrer gestürzt, auch Pecco Bagnaia im Zweikampf mit Marc Marquez, der im Übrigen, das sollte man nicht vergessen, auch das Rennen gewonnen hat. Ja, und dadurch war dann Fabio Quartararo am Ende von einem Rookie noch geschlagen, von Enea Bastianini, der Dritter geworden ist. Dadurch war dann Fabio Quartararo auf 4 und durch den Nuller von Pecco Bagnaia, ja, ist er dann jetzt schon in Misano Weltmeister geworden mit 22. Unglaublich. Und ich habe eine ganze Menge mitgekriegt von seinem Karrierewerdegang. Er ist bei guten Freunden von mir im Petronas-Team unterwegs gewesen. Ich habe ihn in der Moto3 und in der Moto2 erlebt. So ein super netter Junge. Und der kriegt jetzt so eine Belohnung. Und ich werde nie vergessen, Martin Tomczyk dann am Sonntag, als wir das geguckt haben, was die Dorner da produktionstechnisch dann, um ihn abzufeiern, die hatten dann direkt da an der Strecke einen roten Teppich liegen. Und dann hat er Kommandos bekommen, wo er tanzen sollte. Dann hat er Kommandos bekommen, was er machen sollte, wie er reagieren sollte. Und dann hat er so mit Nebel in so einem Glaskasten, hat er seinen mit Gold dekorierten Weltmeisterhelm aus so einer Vitrine rausgeholt. Also das war von der Inszenierung her alleine, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich glaube, hab's mir schon dreimal angeguckt. Und Martin Tomczyk ist völlig durchgedreht und war völlig begeistert und sagte nur, das ist mal eine Fernsehproduktion. Also was die da sich haben einfallen lassen, das ist mal amtlich. Ja, und das war amtlich. Und er ist ein würdiger Weltmeister auf jeden Fall. Und freut mich total.
Und ein geiler Typ,
also, hast du gesagt, Eddie, dass die Bild immer.
Eddie, du hast gesagt, was? Das ist ein cooler Typ, hast du gesagt. Sei ein super cooler Typ auch. Also Fabio, du hast
ja richtig
gesagt,
cooler Typ.
Einfach
richtig,
auch nicht abgehoben.
Richtig gut.
Geiler Typ. Also er hat es auch als menschlich mehr als verdient,
richtig,
oder?
Richtig guter Junge, richtig guter Junge, der einen auch nicht vergisst und der überhaupt gar keine Star-Allüren hat. Und das sieht man auch so ein bisschen an den ganzen Posts, die dann jetzt auf Instagram und so eingegangen sind, wer ihm da alles gratuliert hat. Also selbst die hohe Politik aus Frankreich, Kollege Macron, war dann auch am Start mit einem Instagram-Post für Fabio Fantastik, weil für die Franzosen ist das natürlich auch was ganz Besonderes, weil es ist der erste französische MotoGP-Weltmeister. Hatten die noch nie.
Ich finde, man darf bei dem eins nicht vergessen, und das muss ich sagen, das hat mich auch so beeindruckt. Der hat ja jetzt nicht in der Moto 3 und in der Moto 2 alles bestimmt und wechselt dann in die MotoGP und ist dann da alles in Grund und Boden gefahren. Das war jetzt sein drittes Jahr in der MotoGP, wenn ich, glaube ich, richtig informiert bin. Und der ist in der Moto 2 und in der Moto 3, Eddie, berichtige mich, aber immer um Platz 10 irgendwie rumgefahren, ne? Also das ist jetzt in den jeweiligen Meisterschaften.
Also du hast völlig recht, der hat die Juniorenweltmeisterschaft gewonnen, ne? Mit 15. So, und dann haben alle gedacht, okay, den packen wir jetzt in die WM und das wird der Überflieger. So, und dann hat er tierische Schwierigkeiten gehabt in der Moto 3. Der hat in der Moto 3 noch nicht mal ein Rennen gewonnen. Und dann ist er für eines der eher unterfinanzierten Teams in der Moto 2 gefahren, auch weil das ja im Grunde genommen zu dem Zeitpunkt dann damals mit 17, 18 eigentlich schon seine letzte Chance war, weil er sich in der Moto 3 halt nicht präsentiert hat. Dann sind die Moto 2 gefahren und dann hat er aber in der Moto 2 auch nur ein Rennen gewonnen in Barcelona. Da ich die handelnden Personen ganz gut kenne, die das entschieden haben, ihm eine Chance zu geben in dem damals neu gegründeten Petronas Kundenteam mit Kunden-Yamahas, also mit älteren Motorrädern. Da haben die Leute meinem schwedischen Freund Johan Stigefeld im ersten Moment einen Vogel gezeigt, als der gesagt hat, ich glaube, dass Fabio Quartararo mit seiner Größe, mit seinem Fahrstil sehr gut zu MotoGP passen könnte. Ja, und letztendlich haben sie alles richtig gemacht. Daraufhin ist er dann ins offizielle Werksteam, im Grunde genommen ja als Nachfolger von Valentino Rossi transferiert worden. Ja, und wie er den Titel eingefahren hat in dieser Saison, ich sage dafür ein Beispiel, was für mich prägend war, weil der Red Bull Ring in Österreich ist eine absolute Ducati-Strecke, weil die Ducati hat natürlich bei der Beschleunigung und auch beim Topspeed klare Vorteile im Vergleich zu der Yamaha. Und da ist Fabio Quartararo unter anderem aufs Podest gefahren, hat extrem an sich gearbeitet, hat aus den Fehlern des letzten Jahres gelernt, aus der letzten Saison, hat da mit dem Mentaltrainer gearbeitet und ähnlichen Dingen und hat das einfach super, auch jetzt wieder am letzten Wochenende in Misano. Ich meine, der war nirgendwo in den ganzen Trainings, aufgrund der Schwierigkeiten der Yamaha-Fahrer bei leicht abtrocknender Strecke. Der war nirgendwo, ne? Der war 15. glaube ich, nach dem Qualifying. Und ja, am Ende ist er aber 4. geworden, ist vor allen Dingen sitzen geblieben, hat ums Podest mitgekämpft und so wird man Weltmeister. Und er ist ein würdiger Weltmeister und auch wirklich ja, eine Freude, überhaupt schon mal ihn kennengelernt zu haben und Zeit mit ihm verbracht zu haben. Der wird das auch so schnell nicht vergessen. Da freue ich mich jetzt schon auf in 2 Wochen. Da fliege ich nämlich nach Valencia, genau.
Ja, du ziehst es durch, das finde ich gut. Was ich so geil
finde, ist mein Urlaub.
Ja, ist gut, das ist mega. Was ich so geil finde ist, und wir haben es ja im Motorsport oft auch erlebt, dass Leute sozusagen auch so einen Weltmeistertitel über Jahre aufgebaut haben. Ja, dass sie also immer stetig besser geworden sind, von Jahr zu Jahr und irgendwann um so eine WM kämpfen. Das gab es im Motorradrennsport oft, das ist in der Formel 1 oft und so weiter. Jetzt bei ihm, der war ja im ersten MotoGP-Jahr Fünfter in der Gesamtwertung. Ich habe da noch mal ein bisschen nachgelesen. Und im zweiten MotoGP-Jahr, also letztes Jahr, ist er Achter gewesen in der Gesamtwertung. So.
Ja.
Und jetzt ist er vor dem letzten Rennen, beziehungsweise vor dem letzten Rennen in
Valencia. Ja, die haben ja noch zwei. Die sind noch in Portimao.
Portimao ist ja auch noch. Ey, das stimmt. Portimao ist ja auch noch. So, ist er jetzt Weltmeister. Also ich finde, auch das muss man mal sehen, wie diese Karriereentwicklung, und nehmen wir mal nur diese drei Jahre MotoGP, wie das jetzt gelaufen ist. Das ist natürlich für den überragend. Also bin ich richtig, wenn ich sage, das ist ein Überraschungsweltmeister? Das ist, also jetzt nicht, oder ist er immer, weil die Ergebnisse, Eddie, die Ergebnisse der letzten Jahre, natürlich ist er immer vorne mal mitgefahren, aber er hat letztes Jahr drei Siege gehabt und in seinem ersten Jahr keinen einzigen.
Deswegen habe ich das ja so betont, dass er, also in seinem ersten Jahr ist er halt auch mit einem sehr alten Kundenmotorrad gefahren, was klare Nachteile hatte, technischer Art im Vergleich
zu den offiziellen Yamahas. Aber trotzdem, ne? WM-Fünfter geworden. So, WM-Fünfter.
Ja, genau. So, letztes Jahr ist er WM-Achter geworden, weil da haben sich einige Fehler bei ihm eingeschlichen gehabt. Er hat den Speed schon gehabt, dazu gab es technische Probleme auch. Ich zitiere ihn einfach mal selber, also weil du hast schon völlig recht, dass er da für viele Leute vielleicht ein überraschender Weltmeister ist, aber für mich persönlich nicht, weil den Speed hat er eigentlich von seiner ersten Saison in der MotoGP angehabt. Und er hat das selber in einem Interview jetzt nach dem WM-Titel ganz lakonisch erklärt. Naja, was soll ich machen? In der Moto3 hat es noch nicht mal für einen Sieg gereicht. In der Moto2 war ich auch weit weg vom Titel. Also blieb mir eigentlich nur noch die MotoGP, um den Titel zu holen. So hat er das beschrieben. Und von dem Jungen werden wir noch viel hören. Und das hat sein Manager im Übrigen auch erzählt. Er ist jetzt nicht wegen dem Yamaha-Paket Weltmeister geworden. Das ist er ganz und gar nicht.
Was ich da dazu
sondern sagen, er ist Weltmeister geworden, weil er das Ding nach Hause gefahren hat.
Also was ich dazu nochmal sagen möchte, ist eben, es gibt's ja und gab's ja in Motorsportkarrieren ja schon das ein oder andere Mal, dass in Nachwuchsrennserien der ein oder andere gar nicht so auffällig war, gar nicht so überragend war, gar nicht so toll war. Und das plötzlich in irgendeiner anderen Klasse dann auf einmal so sensationell funktioniert hat. Das gibt's auch bei jedem Menschen. Vorlieben und Gefühle für gewisse Situationen sind dann besser oder eben schlechter. Und wenn jetzt einfach der Fahrstil und einfach das, was er als für sich Komfortzone empfindet, dann ein MotoGP-Motorrad ist, dann kommt plötzlich 100% des Potenzials raus. Wenn das vorher mit schwächerem Motorrad, dann schwächerem Team, ist natürlich klar, altes Motorrad etc. wird es so schwierig werden. Aber wenn es dann da eben nicht so war, dann kommen nie 100% des Performance-Potenzials zum Tragen. Und das gab es im Automobilsport schon mehrfach. Guck dir mal Tom Lüthi an, ist auch Weltmeister, Moto2 geworden, MotoGP sich ultra schwer getan hat.
Nee, 125er ist er Weltmeister geworden, der Tom.
Und dann,
entschuldige, dass ich dich
korrigiere. Ja, was ist er, aber ist er Vize-Weltmeister mal geworden in Moto2? Aber es ist auch relativ gut gewesen in den kleinen Klassen und MotoGP war ja erst wahnsinnig enttäuschend. Also jeder hat gedacht, der Junge, der Schweizer, vielleicht kann der ja mal so ein bisschen. Nee, konnte er nicht und ist dann wieder zurück und hat es dann auch wieder schwer getan. Also es ist nicht einfach so, wenn man in einer Serie gut ist, dann ist man in der nächsten auch wieder gut, weil man die Art von Motorsport beherrscht. Definitiv nicht. Es kann durchaus sein, dass es auch mal anders ist. Es ist in die eine wie in die andere Richtung so, ja.
Also ich habe zwei andere Beispiele, und zwar aus dem Vierradbereich, genau für das, was Timo gerade beschrieben hat. Ich war damals Wegbegleiter von einem gewissen Timo Scheider und der mitbekommen hat, wie lange es gedauert hat, bis es dann endlich mal Bang gemacht hat. Ich werde nie deine erste Pole Position in Sandford vergessen, wie ich da an der Leitplanke gestanden habe. Mhm. Ja, und was passiert dann im Rennen? Technischer Defekt, wollen wir nicht drüber reden. Aber ich weiß noch, wie das dann war für dich, als dann der erste und direkt dann danach der zweite Titel kam. Und ich weiß, wie lange du gebraucht hast, bis du da hinkommst, um dieses Performance-Paket, von dem du gesprochen hast, zu schnüren. Und das zweite Beispiel ist unser Run-Racing-Expertenkollege René Rast. Überlegt euch mal, wie lange der gebraucht hat mit Porsche Cup und was alles passiert ist. ADAC GT Masters gewonnen und. Ja, und dann war der im Grunde genommen ja schon überhaupt gar kein Thema mehr für eine eventuelle DTM-Karriere. Und dann haut er auf einmal drei solche Jahre raus. Also das nochmal als zwei Beispiele aus dem Vierradbereich, wie es manchmal so laufen kann, ja, im Motorsport.
Man kann bei René Rast waren es nicht sogar 4 Jahre, es waren sogar 4 Jahre. Dreimal Titel, einmal Vizemeister, ne? Ganz knapp hinter Gary.
Richtig, Pettis. Ja, richtig.
Und vielleicht auch nochmal, Timo, ich überlege die ganze Zeit, jetzt versuche ich hier dein erster Sieg überhaupt in der DTM, auch gefühlt nach 7 Jahren, ne? Oschersleben, ja, wollte ich gerade sagen. Oschersleben 2008, ne? Oschersleben 2008.
Genau, richtig. Ja.
Und in dem Jahr bist du dann noch Meister geworden. Das hast du hast überhaupt deinen ersten Sieg in dem Jahr gefeiert und du hast 2001 angefangen, also 2008 deinen ersten Sieg gefeiert.
Ja.
2000, Entschuldigung. Ja. 2000. Also deinen ersten Sieg gefeiert, nachdem du seit 8 Jahre da schon gefahren bist.
Ja, ich meine, man muss das Ganze natürlich schon ein bisschen relativieren, weil am Ende des Tages, als ewiger Podiumsverweiger, habe ich ja ein bisschen gegolten, aber muss natürlich auch da die komplette Situation ein bisschen bewerten. Das heißt, ich bin 5 Jahre für Audi gefahren, wo es nicht unbedingt, für Opel gefahren, wo es nicht unbedingt,
für Opel,
wo es nicht unbedingt um Titel und Meisterschaften, genau, wo es nicht um Titel und Siege unbedingt ging mit dem Auto. Das heißt, ich war da einige Jahre lang bester, unter den 5 Jahren, glaube ich, 3 Jahre lang bestplatzierter Opel-Fahrer in der Meisterschaft, aber haben alle einfach keine zählbaren Ergebnisse mitbekommen. Aber das sind natürlich lange Jahre gewesen. Und dann habe ich 2006 in einem Vorjahres-Audi gesessen, was damals auch kein Siegerauto war, bin bestplatzierter Audi-Fahrer in einem Vorjahreswagen gewesen und bin dann 2007 zum ersten Mal in einem Siegesauto gesessen, im aktuellen Auto, bin dann zum ersten Mal aufs Podium gefahren beim letzten Rennen da und dann quasi 2008 dann tatsächlich dann das erste Mal gewonnen und dann Meister geworden.
Aber ich habe nicht übertrieben mit meiner Darstellung, oder? Und dem Vergleich zwischen dir und René, dass das manchmal auch so seine Zeit braucht.
Also auf der einen Seite, das meinte ich vorhin sogar noch ein bisschen anders, weil ich meinte es sogar nicht nur, dass es dann mal lange dauern kann, bis mal alles zusammenpasst. Das kann natürlich oft mal so sein. Aber ich meinte eben auch, dass die fahrerische Performance bzw. das Wohlempfinden bei manchen einfach nicht passt, weil du einfach die Art vom Auto. Ich weiß noch, wo von Dunlop auf Hankook-Reifen in DTM gewechselt wurde, habe ich ein Riesenproblem gehabt. Warum? Weil mein Fahrstil halt einfach so war, dass ich das Auto sehr früh in der Kurve gedreht hatte. Das heißt, probiert habe, das Auto Richtung Kurvenausgang zu positionieren, um sehr schnell wieder ans Gas zu gehen. Was bei Dunlop funktioniert hat und bei dem Hankook-Reifen immer ein Problem für mich war, weil der seitliche Grip von dem Hankook-Reifen einfach nicht so gehalten hat wie bei dem Dunlop-Reifen. Das heißt, ich habe immer wieder den Moment gehabt, wo ich kurz vor Kurvenausgang das Auto verloren habe, nochmal einen kurzen Lupfer hatte. Und das hat mir wehgetan in der DTM mit Hankook-Reifen damals, weil ich mich dran gewöhnen musste erstmal und dieser Fahrstuhl erstmal umgestellt werden musste. Ja, und dann ist dann 1-2 Jahre plötzlich vorbei und theoretisch könntest du vielleicht schnell Auto fahren, bringst es aber aus gewissen Dingen nicht hin. Und so kann das eben auch sein. Und dann ist, wenn das ein Wohlempfinden nicht 100% ist und nicht dein Fahrstil ist, dein Setup ist, dein Kombination mit Reifen, wenn du was nicht spürst, dann bringst du halt die 100% nicht und dann kommt da eben auch kein Ergebnis. Wenn es dann aber mal so ist, dann kann es eben auch mal anders laufen und dann geht alles von alleine. Da kannst du dich ins Auto setzen, rückwärts und du bist trotzdem schnell.
Kann ich absolut nachvollziehen. Wer wüsste es seit Norrisring besser als ich? Der Scherz musste erlaubt sein.
Ihr wisst es doch besser als ich, ihr zwei Raketen.
Mal ganz kurz noch.
Nein. Also wir.
Timo,
wir reden da schon auf Augenhöhe, Timo.
Ja, ja.
Beide, also, so.
Wisst ihr, was mein Highlight war, obwohl ich nur Zusammenfassungen geguckt habe? Mein Highlight des Wochenendes war erstaunlicherweise nicht Fabio Quartararo, obwohl ich das auch sehr genossen habe, aber das, was, weil ich die Stadt auch sehr mag, weil ihr wisst ja, ich bin Musikfreak, Austin, Capital of Live Music in the World. Und auch da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Mhm. Die Zusammenfassung, die ich gesehen habe, die hatten 400.000 Zuschauer am Wochenende. Danny Ricciardo mit seiner Startnummer in diesem ärmellosen Texas-Shirt und Cowboy-Hut, das war mein Highlight des Wochenendes, weil das war so ein bisschen wie vor Corona und da ich, wie gesagt, Austin-Liebhaber bin, mal von den Bodenwellen abgesehen, eine Stadt, wo wir auch mal hin müssten zusammen, könnte ich euch ein paar schöne Läden zeigen. 400.000 Zuschauer bei der Formel 1 in Austin, Texas.
Für Shoutout an dieser Stelle an Frederik Elsner, der wird uns zuhören. Das wäre doch mal eine Strecke für die DTM.
Ja, auf jeden Fall, oder? Ich bin dabei.
Wenn wir über Internationalisierung reden, warum nicht? Irgendein Ami, der schnell ist, finden wir schon.
Ja, Dev Gore ist es leider nicht. aber nee. Dieses, also für mich war das Austin-Rennen, also was diese Zuschauergeschichte angeht. Ich habe ja gedacht, Zandvoort ist in diesem Jahr nicht zu überbieten. Das ja, war ja, auch, ja. Also diese gelbe, diese orangefarbene Wand, das war schon geil. Also Zandvoort vom, das war für Max Verstappen, das war schon Monster. Aber ich habe mich dabei erwischt, dass ich gedacht habe, ja, die Amis, die können das auch.
Ja, also das war definitiv. Ich saß mit unserem amerikanischen Renndirektor der Extreme E, Scott Elkins, zusammen, während wir den Start der Formel 1 in der Pizzeria zusammen auf einem Handy geschaut haben. Und es war genau so, wie ihr es gerade beschrieben habt. Wir haben bei der Einführungsrunde, wir konnten es gar nicht glauben, es war ja gefühlt kein Meter mehr Platz auf der kompletten Runde für irgendwie einen weiteren Zuschauer. Es war ja tatsächlich, also die Zahl, die du gesagt hast, Eddie, die ist ja tatsächlich so gewesen. 400.000 Zuschauer am Wochenende, das ist outstanding gewesen. Das war Gänsehaut pur und zeigt dieses große Formel-1-Interesse in den Staaten. Vor allen Dingen da halt in dem Fall.
Die hatten freitags schon 130.000.
Echt?
Also musst du dir mal überlegen. Ja, die hatten freitags schon 130.000. Ja. Also die 400.000 sind natürlich zusammengezählt, Freitag, Samstag, Sonntag.
Wobei die haben,
aber ja, trotzdem.
Was haben die Freitag gefahren? War das nur, das war nicht nur freies Training. Ich habe Freitag jetzt nicht gesehen, ich habe nur Rennen gesehen.
Natürlich ist da nur freies Training.
Ja. Ist nur freies Training, ne? Nur Training.
Und W-Series übrigens mit Extreme E, eigentlich Permanentstarterin Jamie Chadwick als Titelverteidigerin im Übrigen. Ne? Also Rahmenprogramm. Aber das zeigt mir so ein bisschen, und das haben wir ja so ein ganz klein bisschen auch in Assen, in Hockenheim und auch am Norrisring erleben dürfen mit der DTM, das zeigt mir so ein bisschen und macht mir auch so ein bisschen Mut für das nächste Jahr, für 2022, wie ausgehungert die Leute nach solchen Events sind. Also unglaublich. Haben wir ja jetzt auch in Misano auch gesehen. Also Valentino ist zum Glück in die Top Ten gefahren bei seinem letzten Auftritt auf italienischem Boden. Was da los war an Pyros, an gelben Fahnen mehr, das war auch schon sensationell, aber diese nackte Zahl, 400.000 bei der Formel 1 in Austin, in Texas, die macht mir persönlich, und ich werte das als positives Zeichen, das macht mir einfach Mut, dass es vielleicht nächstes Jahr doch mal eine ganz normale Motorsportsaison gibt.
Wie schön wäre
das. Und was das Sportliche angeht, was das Sportliche angeht in der Formel 1, ist natürlich auch da, ich meine, da bleiben wir dabei bei dem, was wir ja auch jetzt schon seit Wochen hier erzählt haben oder auch für uns einfach auch alle, glaube ich, und da sind wir uns alle einig, auch alle, die uns zuhören. Es ist einfach schön, dass es eine richtig spannende Saison ist, dass wir einen tollen Zweikampf haben und dass da einfach alles drin ist, ja. Das ist fantastisch.
Da gebe ich dir auch recht, aber mir geht das ein oder andere, was ich mittlerweile von Max Verstappen so mitbekomme, ziemlich auf den Sack. Also den Finger hätte er sich sparen können, da aus dem Training.
Ja.
War am Freitag. Also den hätte er sich sparen können. Da hat es im Internet ja dann auch gleich direkt Kommentare zugegeben. Aber ich glaube, gut, dass trotz aller Erfahrung bei Lewis Hamilton, trotz der Professionalität bei Red Bull, da liegen jetzt dann irgendwann dann doch auch mal so ein ganz klein bisschen die Nerven blank. Da geht's ans Eingemachte. Aber das hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Trotzdem ist es natürlich geil, dass das so spannend ist. Ne?
Ja,
ja, finde ich auch. Wenn die Hammer Time von Lewis Hamilton nicht reicht, um Max Verstappen zu schlagen, ja, dann wird's schwierig.
Also Finger hin oder her. Was dieser junge Kerl da in der Formel 1 leistet, auch für eine Entwicklung nimmt und jetzt wirklich mittlerweile mehr als auf Augenhöhe mit dem siebenfachen Weltmeister ist, das ist schon krass. Und ich bin ja dann immer so ein bisschen auch der Patriot und ich denke dann an Michael Schumacher und den siebenfachen Weltmeister und dann denke ich auch so, irgendwie bin ich dann auch sogar ganz froh. Also ich finde es auch cool, irgendwie, wenn Max Verstappen Weltmeister wird, alleine damit Hamilton Schumi nicht überholt. Das ist so, vielleicht ist es auch ein bisschen zu patriotisch gedacht, so, aber das ist so in mir drin einfach. Da denke ich so, ach ja, ich glaube, der Hamilton irgendwann wird er noch sein. Er wird zum achtmal Weltmeister, ja. Aber ich finde es ganz cool, wenn es dieses Jahr noch nicht ist.
Ich lege mich da fest, ich glaube, der wird nicht Weltmeister dieses Jahr. Also ich glaube, Verstappen wird Weltmeister.
Ja, glaube ich mittlerweile auch.
Ja,
ja. Das ist natürlich dann auch ein Geschenk für die Promoter der Formel 1, weil wenn man Lewis Hamilton so ein bisschen verfolgt hat, der wird dann nochmal doppelt akribisch arbeiten im nächsten Jahr und dann geht dieser Zweikampf weiter. Das ist ja für die Formel 1 echt ein Geschenk.
Ja, aber es wurde aber auch mal Zeit, ne? Ich meine,
Hamilton, es wurde absolut Zeit nach der ganzen Monotonie.
Ja. Boah, das darf schon nochmal ein anderer sein, um da ein bisschen Würze reinzubringen. Und wie du sagst gerade oder wie ihr sagt, Stinkefinger hin oder her, ist vielleicht nicht die richtige Art und Weise. Aber mir ist lieber, da sind zwei, die sich zeigen, wer hier der Chef im Ring ist, als wenn das so Weicheier im Kreis fahren und die sich alle lieb haben und weiß nicht was. Also jeder seine Meinung sagen. Da habe ich in der DTM schon immer für plädiert, mit Niveau, aber trotzdem klaren Worten seine Meinung vertreten. Ich glaube, das gefällt uns allen besser, als irgendwelche Geschichten zu erzählen. Also von daher, ich denke, der Max geht manchmal übers Limit hinaus. Das ist vielleicht auch manchmal nicht
aber richtig. Louis auch.
Louis auch. Und am Ende des Tages können wir uns alle unsere eigene Meinung machen, was wir gut und was wir schlecht finden. Aber mir ist es deutlich interessanter und lieber so anzuschauen als alles andere.
Und ich finde, und das haben wir in der DTM in diesem Jahr auch erlebt, wie du richtig sagst, wenn da so ein bisschen Würze drin ist, wenn da so ein bisschen Feuer drin ist, das macht einfach zum Zuschauen, für uns übrigens auch zum Berichten, deutlich mehr Spaß. Ich meine, wir haben ja in der DTM, das vielleicht auch nochmal zum Abschluss dieses Podcasts, da können wir auch nochmal vielleicht 2-3 Worte zu verlieren. Wir haben ja nun wirklich gerade mit dem Wochenende da am Norrisring auch seit unserem letzten Podcast auch nochmal mit weiteren Reaktionen und Entwicklungen, ist natürlich jetzt alles auch schon wieder ein paar Wochen her, aber also ich habe so lieber, wenn es richtig brennt, als wenn das irgendwie so eine langweilige Nummer ist und genau. Ne? Am Ende haben sie alle lieb. Also das ist am Ende, ich bin ja immer wieder bei den Showponys und dem großen Zirkus, der da um die Welt reist oder durch Europa reist in dem Fall, und das macht großen Spaß, das irgendwie zu erleben. Am Ende ist es übrigens Sport, am Ende ist es Unterhaltung, und das hat auch die DTM in diesem Jahr in wirklich beeindruckender Art und Weise gezeigt. Ich hätte mir zwischendurch sogar noch ein bisschen mehr Feuer gewünscht, aber das, was am Schluss dann passiert ist, eben mit all den Verwicklungen und auch der letzten Chance von Kelvin van der Linde, die er halt noch versucht hat, für sich zu nutzen, das ist mir so ein bisschen lieber, als wenn es alles nur total langweilig zu Ende geht.
Ja, wir wollen ja nicht vergessen, auf welcher Basis wir im Winter angefangen haben, über die DTM zu sprechen. Also, das wollen wir ja nicht vergessen. Ich wiederhole nochmal meinen Satz von vor ein paar Monaten. Ich hätte letzten November nicht dran geglaubt, dass wir 20 permanente Autos am Start haben in der DTM. So, und dann haben wir eine DTM-Saison erlebt, bei der es dann zu dem Showdown am Norrisring kommt, wo noch 3 Mann vor dem letzten Rennen Meister werden können. So. Und das ist Racing. Okay, dann gab es Team Order, die Motorsport-Romantiker wie Matthias Killing, die das nicht gut fanden. Da gehört ja auch Gerhard Berger zu, wie wir mittlerweile gelesen haben. Ja, das ist halt so. Da kann man aber an den Stellschrauben vielleicht arbeiten, denn wir wollen ja nicht vergessen, das war die erste DTM-Saison nach dem neuen GT3-Reglement. Und ich finde, dafür war das Racing klasse. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Saison. Also,
und wo startet sie?
Ich habe da nichts zu beanstanden.
Wo startet diese nächste Saison? Ich freue mich wirklich, das ist für mich ein Traum, der in Erfüllung geht, auf der für mich absoluten Lieblingsstrecke in Portimao. Das ist, ich finde das so geil, dass ich eine Strecke, die ich bisher nur aus dem Fernsehen kenne, zuletzt Formel 1, MotoGP natürlich, dass wir nach Portimao kommen. Ich finde das so toll, dass wir von dort berichten dürfen. Und ich bin echt gespannt, wie die DTM-Autos dann auf der Strecke performen werden.
Naja, ich glaube, dass die Strecke, egal mit welchem Auto, ziemlich sensationell ist. Das wird mit Sicherheit gut. Timo hat gerade schon mal seinen Kalender angeguckt, ob er Portimao überhaupt kann. Hast nämlich auf die Wand geguckt, genau. So weit bin ich noch gar nicht, dass ich so einen Kalender schon habe, weil ich mache sowieso alles nur noch mit Bleistift. Portimao ist geil. Aus marketingtechnischer Sicht muss ich aber einen kleinen Kritikpunkt anfügen. Ich weiß nicht, ob das bei allen Wünschen nach Internationalität so schlau ist, das erste DTM-Rennen nach so einer langen Pause. Ich glaube, es sind jetzt noch irgendwie 180 Tage oder so, bis es soweit ist. Saison startet ja auch wieder relativ spät. Ob das dann so geil ist, weil ich wüsste nicht, wo wir auf die Schnelle noch einen portugiesischen Fahrer für die DTM herkriegen, weil Antonio Felix da Costa hat ein anderes Programm und andere Sorgen. Ich glaube nicht, dass wir da ein riesen Zuschauererlebnis haben werden. Aber ich gebe dir recht, Matthias, ist natürlich eine Traumgegend. Ich habe ganz in der Nähe schon mal 2 Jahre gewohnt mit 18. Ich kenne mich da gut aus. Ist eine tolle Rennstrecke, wird mit Sicherheit gut. Und Timo kann uns jetzt gleich sagen, könntest du denn als Experte Portimao oder ist da wieder was anderes?
Bis jetzt ist noch alles gut. Also bis jetzt wäre ich tatsächlich da. Und ich bin ja auch froh, dass unser Sender auch mir signalisiert hat, dass ich herzlich willkommen bin im nächsten Jahr. Und ich, wenn ich denn Zeit habe, kommen darf, wann auch immer es mir passt im Kalender. Von daher bin ich da sehr dankbar für dieses Angebot und jetzt warten wir noch mal ein paar Wochen, ein paar Monate, hoffentlich nicht, aber Wochen, bis sich alles ein bisschen sortiert hat. Dann weiß ich mein Programm und dann weiß ich genau, wo ich kann und wo ich nicht kann und freue mich natürlich dann mit euch wieder dabei zu sein auf den Rennstrecken dieser Welt.
Fährt ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Ja? Matthias, ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Timo Scheider berichtet direkt aus dem GT3 DTM Rennauto beim ersten Rennen auf Pro7.
Ja, und wir schalten jede dritte Kurve zu ihm. Aber
warten wir mal. Ganze Rennen.
Ganze Rennen. Mal gucken, was passiert. Ja, also ich sag dir, wie es ist. Für mich natürlich ganz wichtig mit Blick auf Portimao und meine absolute Lieblingsstrecke. Und das ist wirklich für mich die allerwichtigste Frage, wo ich jeden Tag drüber nachdenke, ob der M2 Cup da fahren wird und ob es die versprochene Wildcard gibt für den Sieger unseres Rennens.
Hatte ich auch im Kopf die ganze Zeit. Was ist damit eigentlich jetzt? Das war meine größte Frage.
Ich hab damit nichts mehr zu tun, weil ich darf weder bei BMW noch bei Two Limit noch bei irgendjemand anders, der damit zu tun hat, jemand anrufen nach meiner schmählichen Niederlage. Außerdem müssen sich Sieger auch mal um was selbst kümmern. Nachdem ich mich im Vorfeld des Norrisring-Rennens schon um alles gekümmert habe,
also das mache ich dann in dem
Frage, glaube ich, selbst beantworten. Weil
ganz klar angekündigt war das ja von Eddie Mielke, der ja tatsächlich alles in die Wege geleitet hat am Anfang. Also danke, Eddie, dafür. Das war ganz klar der Preis dieser Challenge war, der Sieger fährt bei einem Rennen mit. Also das habe ich noch im Ohr, wie wenn es gestern gewesen wäre. Also da werde ich dann gerne für euch beiden oder für dich aktiv werden dann, Matthias. Und das will ich auf jeden Fall sehen, weil das war der Preis.
Ich habe natürlich meinen Renningenieur, aber ich bräuchte auch noch irgendwie, ich brauche noch einen, der mir vielleicht einen Reifenluftdruck misst oder so, Timo. Also wenn du Zeit hast.
Wenn das zustande kommt, bin ich auf jeden Fall an deiner Seite, was auch immer. Ich saug das Auto aus oder putze die Felgen, keine Ahnung, völlig egal. Ich bin am Start.
Ich stehe mir das gerade so vor, ich in der Startaufstellung. Das wäre geil. Ich stehe in der Startaufstellung mit meinem M2, weißt du, schön letzter Platz da hinten und alle sind am Machen und am Tun und dann kommst du mit so einem kleinen Handstaubsauger und dann saugst du erstmal die Kiste aus. So, und dann machen wir bereiten uns anders vor. Ja, wir machen es anders. Ja? Ja. Das wird super. Ja? Kommt der Scheider
mit dem Saugen. Ich stelle jetzt schon mal klar, dass ich das nicht kommentieren werde.
Wie habt ihr denn die Berichterstattung rund um die DTM empfunden? Also um das, was da jetzt dann noch passiert ist? Stille, Schweigen, keiner will was sagen. Ja,
das hast du selten.
Ja, oder also.
Ja, kontrovers natürlich. Ich kann also ein oder andere, ich habe meine Meinung hier klar gesagt. Also wer da, und ich habe es im Kommentar mit Christian Danner ja an dem Tag auch 15 Minuten vor Rennende schon klar gesagt, was passieren wird. Also wer darauf nicht vorbereitet war, der tut mir leid. Der ist da fehl am Platz, weil es geht immer noch um so viel. Und tut mir auch ein bisschen leid für Maximilian Götz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil letztendlich nach allem, was passiert ist, ist er ein verdienter DTM-Champion. So, fertig.
Ich persönlich fand, und das hat mir gut gefallen, ich fand die Reaktion auch mit ein bisschen Abstand von Kelvin van der Linde richtig gut. Ich fand auch sein Posting gut. Ich glaube, das haben die meisten Motorsportfans, die uns zuhören, hier auch gesehen, als er sich sozusagen auch von Social Media erstmal so ein bisschen verabschiedet hat, so gesagt, ich ziehe mich jetzt mal ein bisschen zurück und aber auch nochmal sehr genau auch erklärt hat, dass er eben auch mit Liam, und das glaube ich ihm auch, mit Liam Lawson auch nochmal gesprochen hat und dass die beiden sich offensichtlich auch ausgesprochen haben. Das persönlich war für mich eigentlich eine sehr versöhnende und gute Geste zweier toller Sportler, dann nach unserem letzten Podcast und nach auch unserer ersten sehr ausführlichen Analyse. Das hat mir gut gefallen.
Ja, das kannst du auch glauben, das kann ich bestätigen, weil ich habe mit Kelvin Kontakt gehabt danach. Also das ist ja so gewesen. Ich habe ihn getroffen am Sonntag nach dem Rennen und der wusste am Sonntag nach dem Rennen am Norrisring genau, was er für einen Bockmist gebaut hat. Und kam dann, und das ist so eine kleine Hintergrundgeschichte, ich habe ihm extra, weil Matthias Killing hat ja vorhin über Styling gesprochen, ich habe ihm extra für den Norrisring und für die Party, unabhängig davon, wie die Meisterschaft ausgeht, ein Outfit mitgebracht. Also mit anderen Worten, ich habe ihm
Gottes einen Anzug Willen, bist du besorgt. Irre?
Nicht dein Ernst.
Und dann steht er, wirklich komplett fertig nach dem Rennen, in dem Wissen, was er da angestellt hat, im Fahrerlager und sagt, also zur Party gehe ich heute Abend nicht. Ja, und dann habe ich ihm erstmal erklärt, pass auf, das wäre jetzt das falsche Signal. Das machen Grundschüler, wenn sie Scheiße gebaut haben, dann schwänzen sie zur Not die Schule. Du gehst genau heute Abend sehr wohl zu der Party, weil letztendlich bist du trotzdem eine geile Saison gefahren. Und dann ist er abends gekommen und dann haben wir abends auch kurz gequatscht, dann haben wir uns nicht mehr gesehen und dann hat er tatsächlich den Arsch in der Hose gehabt und hat Liam Lawson angerufen und die haben das tatsächlich ausgeräumt und das, finde ich, ist dann schon wieder ein guter Stil und das ist dann auch eine gute Art und Weise.
In welchem Anzug ist er denn gekommen?
In dem, den ich ihm mitgebracht habe.
War das so ein Glitzeranzug mit Pailletten oder?
Ich heiße ja nicht Kai Ebel. Gar nein, das war was er auch jetzt, er ist jetzt im Urlaub in Südafrika, was er auch in Südafrika, wenn er ausgeht, mal anziehen kann, wenn er irgendwie ein Mädel abschleppen will. Also das war schon was Stylisches.
Ich kenne ja deinen Kleidungsstil, deswegen frage ich, das sieht ja zum Teil...
Ja, aber hast du mich schon mal mit Pailletten gesehen?
Ja, nee, nicht ganz, aber...
Ich aber sag, viele Fälle dafür nicht. Wenn du,
genau. Ihr könnt ja Kelvin fragen, er fand den Anzug gut und hatte den abends auf der Party an.
Ja, das ist wichtig. Ich muss ihn unbedingt fragen. Herrlich. Jungs, ich vermisse herrlich. Euch. Ich muss sagen, wie es ist. Ich vermisse euch.
Wollt ihr nicht mit nach jetzt, England kommen?
Pass auf, wo wir uns vermissen. Ja, also ich muss da übertragen. Wenn du das hinkriegst, dass ich vor Ort aus England kommentieren kann, komme ich mit. Frag doch mal, du kennst da ja ein paar Leute. Jupp. Hätte
brauchen
ja was,
da,
wenn
die da nicht einen,
Pro7 Max.
Ich könnte da moderieren. Also so ein bisschen.
Also ich kann euch mal was sagen. Also diese kleinen Side-Geschichten, also das würde ich jetzt von meiner Seite anbieten. Unser Sender gibt mir einen kleinen Obolus für das, was ich da an der Seite mit meinem Handy mache. Mehr schlecht als recht. Manche Dinge sind vielleicht ganz nett, aber qualitativ natürlich nicht dem Sender würdig. Aber trotzdem wird es bei RAN Sport und RAN Racing beziehungsweise dem Sender dann hier und da gezeigt. Ich würde mein Honorar zu euch offerieren. Ist natürlich nicht vergleichbar mit dem wahrscheinlich, was ihr jetzt gerade verdient. Aber wenn das dazu beiträgt, dass ihr vor Ort das machen könnt und ihr vielleicht selbst nur die Online-Geschichten macht und Interviews macht und Videos macht, warum nicht? Also ich fände es ganz geil, weil dann hätte das nämlich entsprechend das ordentliche Darstellung von dem Ganzen.
Das ehrt dich natürlich, dass du dein Honorar auf uns beide aufteilen willst. Ich kann dir sagen, weil ich kenne dich und ich weiß, wie du verhandelst, wenn du dein kleines Honorar auf Eddie und mich aufteilst, sind Eddie und ich reiche Menschen.
Ja, ganz klar. Sind wir glücklich.
Also, aber steht das,
apropos, oder? Aber ja, also irgendeiner muss es nur mal jetzt in die Hand nehmen, weil jetzt kommt nämlich meine nächste Frage. Also ich habe ja selber sehr viel mit unseren Chefs gesprochen über die Zukunft, die zum Glück, da bin ich auch sehr dankbar, weil das ist eine geile Truppe, die wir da einfach haben, alle eingeschlossen, egal ob Kai Salzmann, Lisa, Vroni, Philipp Kubiesa, das ist eine phänomenale Truppe, die wir da am Start haben. So, wir haben ja irgendwann mal hier in dem Podcast besprochen, dass wir umsonst in die Eifel kommen, um Scheider auf RAN.de in Sachen Rallycross zu seinem endlich ersten Rallycross-WM-Sieg zu kommentieren. Was ist denn daraus eigentlich geworden?
Ja, da müssen wir unbedingt nachhaken.
Also, ja, wer macht das? Du bist in Unterföhring.
Also kann euch da ein bisschen leider den Wind aus dem Segel nehmen, glaube ich mal, einer unserer Chefs mir ja gesagt hat, Idee super, hätten wir auch Bock drauf generell, aber die Aussicht, dass der Sender in Zukunft was mit Rallycross machen wird, sind so gering bis gar nicht vorhanden, dass die Sinnhaftigkeit von dem Ganzen zu hinterfragen ist und deswegen die Wahrscheinlichkeit beziehungsweise der Sinn hinter der Sache, das am Nürburgring zu machen, gegen Null geht. Leider Gottes. Was ich natürlich aus Sendersicht verstehe, wenn keine Perspektive ist, dass man das in Zukunft irgendwo ausstrahlen, verkaufen, zeigen will. Was ich allerdings falsch fände, weil wenn nächstes Jahr die Rallycross-Weltmeisterschaft elektrisch wird, ist das, glaube ich, entweder der Start zu was ganz Großem noch, was nochmal groß werden kann mit tollen Herstellerperspektiven, zu einer günstigen Möglichkeit, jetzt einzusteigen als Sender, oder es ist der komplette Untergang. Ich glaube, diese beiden Varianten gibt es eben nur da für diese Serie. Aber ich würde es mir natürlich wünschen, klar, aber ich verstehe natürlich auch den Sender mit dem Argument, wie sie es jetzt erklärt haben.
Ich weiß, dass du recht hast, Timo, ich gebe dir da auch völlig recht, aber die Sinnhaftigkeit an der Übertragung auf RAN.de von unserem unglaublich bescheuerten BMW M2 Cup-Rennen am Norrisring, die Sinnhaftigkeit gibt's auch nicht, die war auch nicht klar. Und
sorry, Eddie, aber das sehe ich ganz anders.
Ja, dass du das anders siehst, ist ja völlig klar. Aber du kannst mich mal mit deiner Sichtweise, weil ja, ich weiß, der, wie viel Arbeit dahinter steckte.
Der Matthias möchte aber auch nur, der möchte auch nur, dass die Andrea das dann auch kommentiert, wenn das dann da auch stattfindet am Nürburgring, gell?
Ja, aber hallo, oder? Dann wird's auch, gemeinsam sind wir stark. Ja?
Ja.
Also das wäre, ich frag nochmal nach. Ja?
Ja, mach doch mal.
Du bist in Unterföhring, Matthias, du fragst mal nach. Weil
ich möchte mal sagen, wie viele Menschen hier gerade sind. Ich hocke hier. Hier ist einfach mal niemand. Hier ist nada. Hier ist nichts.
Ja, aber du wirst ja morgen irgendwann welche treffen.
Ich schlafe jetzt hier. Ich schlafe jetzt beim Wölfing im Büro auf dem Schreibtisch. Und wenn der morgen ins Büro kommt und dann liege ich da. Ja, und dann begleite ich
fragst
die Augen
du ihn,
auf,
dann fragst du ihn zu Rallycross Nürburgring, ja oder nein?
Ich sage dann, guten Morgen, Alex. Rallycross. Mal gucken, was da passiert. Also wir warten ab. Noch ist die Messe nicht gelesen. Also wir geben erst dann auf, wenn wirklich Feierabend ist. Fakt ist, dass es, also egal wie, es wird ja einen Livestream geben, wo wir es sonst gucken können, Timo. Wir werden an deiner Seite sein. Wir werden dich feiern. Wir werden dich hier. Wir werden im Podcast das natürlich genauestens analysieren. Wir werden eine Sonderfolge, wir werden eine dreistündige Sonderfolge machen dieses Podcasts. Nur zum Thema Rallycross.
Mettes, sag nochmal das Wochenende, Timo.
Das Wochenende 27. 28. November.
Ganz genau. 27.
Okay, 28. alles klar.
Also wisst ihr was? Pass mal, wir können das ja auch ganz, ganz knallhart machen. Wir können ja einfach, also knallhart ist relativ, aber wir können ja eine eigene Nummer daraus machen. Wir können unseren Podcast ja mal live machen, vor Ort am Nürburgring. Nur wir drei, wenn der Sender sagt, scheiß drauf. Keine Ahnung, lass mal ein bisschen was einfallen. Mein Zimmer könnten wir auch missbrauchen als ein Dreierzimmer, wenn es um Hotelkosten geht. Keine Ahnung, ich habe ein schönes Zimmer im Lindner.
Ich kenne ein paar Leute in der Eifel.
Ey, lass uns doch mal drauf rumdenken, wenn der Sender Nein sagt. Vielleicht finden wir da eine Lösung. Einfach eine gute Zeit zusammen haben, irgendwas live produzieren, Instagram live irgendwas machen.
Übers dann Wochenende. Machen wir das genau. Also, weil ich fahre auf jeden Fall Ende November in die Eifel. Definitiv.
Yes.
Einfach, um es mir auch mal vor Ort anzugucken. Geil. Ich habe zwar schon mal, das weiß kein Mensch, in Buxtehude tatsächlich schon mal als Streckensprecher Rallycross gemacht.
Okay.
Am Estering war ja früher eine große Nummer. Das hat mir viel Spaß gemacht. So, und jetzt fährt mein Freund Timo Schreuder da in der Rallycross-WM mit.
Ich weiß Heimrennen gar nicht, Entschuldigung, ob die am Nürburgring überhaupt einen Streckensprecher haben. Und ich bin gerade in Kontakt mit dem Nürburgring, weil da geht es um Promotion und um Timo-Codes mit 20% Ticketnachlass etc. Also ich könnte mal nachfragen, ob da vielleicht ein Streckensprecher auch noch gesucht würde.
Ja, da hätte ich Bock drauf. Frag doch mal einer, der auch ein bisschen Auto fahren kann. Und ich habe große Erfahrung beim Tennis. Habe ich große Erfahrung. Ich bin Stadionsprecher am Roten Baum seit 16 Jahren. Also Tennis, da kenne ich mich aus. Da kriege ich auch Rallycross hin. Ich bin auch schnell. Also ja.
Aber
also,
pass auf, ich hab bessere Argumente, weil ich habe nämlich heute Morgen mit Matthias Wurm, meinem Chef bei Sport Total, also beim 24-Stunden-Rennen, vereinbart, dass ich definitiv beim 50. 24-Stunden-Rennen nächsten Mai auch dabei bin als Kommentator im Stream. Ich sag einfach, also wenn die Entscheidung zwischen Killing und mir fallen muss in Sachen Streckensprecher Rallycross WM, also wenn ich das nicht werde, dann komme ich nicht zum 24-Stunden-Rennen.
Oh, jetzt kommt der langsam.
Das ist eine harte ja. Drohung.
Ich wollte eine ganz harte Drohung. Aber Eddie, ich habe einen Vorschlag, pass auf. Das ist richtig guter. Wir beide machen ein Rennen. Und wir beide machen ein Autorennen. Wir fragen ihn nochmal nach so zwei M2-Cup-Dingern. Und dann schönen BMW M2. Und dann fahren wir es aus. Wir fahren es aus der Strecke aus. Auf der Strecke aus. Wer Streckensprecher machen darf. Wir fahren es aus.
Ich habe beschlossen, ich fahre nie wieder M2, weil das Auto korrespondiert nicht mit meinen persönlichen Vorlieben. Kann ich nicht machen.
Also ich mach mal so. Also ich finde eine Möglichkeit, dass wir uns sehen am Rallycross-Wochenende. Also ich rede an meinen Sponsoren Ravenol und Viamontis. Und ich würde sagen, ich lasse die Kamera mitlaufen von Palm Fiction, von Lars Buder, wo ich ja tolle Verbindung zu habe. Und wir machen einfach ein geiles, buntes Wochenende, eine geile Videoproduktion über die Rallycross am Nürburgring, das erste deutsche WM-Lauf mit zwei Experten wie euch beiden und mir als Fahrer. Dann machen wir einfach ein geiles Video und verkaufen das der Welt draußen und den Sendern, was das für ein geiler Sport ist.
Also irgendwas machen wir, weil mein technischer Spiritus Rektor beim 24-Stunden-Rennen, Michel Pate, Matthias, du hast ihn auch schon kennengelernt, der hat ja da direkt sein Nürburgring-TV-Studio. Der wird uns auch mit allem zur Hilfe stehen, was er bieten kann. Ja, und die Jungs covern das 24-Stunden-Rennen und die machen das, wie ich finde, Weltklasse und großartig. Also da werden wir, ob mit oder ohne unserem Sender, da werden wir irgendeine Lösung finden.
Ja, also am Nürburgring war ganz sagen, sicher. Noch nicht viele Weltmeisterschaftsläufe, von daher ein WM-Lauf am Nürburgring. Wann war es letzte Mal die Formel 1 da? Ist auch schon ein paar Tage her. Also von daher, und Rallycross noch gar nie als Weltmeisterschaft. Also ich denke, das wäre schon würdig und der Nürburgring hätte es auch verdient, weil die sagen, wir investieren gerne in dieses Jahr, damit das eine langfristige Geschichte wird und die Leute das sehen, was für ein geiler Sport das ist, weil ich glaube, es ist mehr als wert, sich anzuschauen für alle, die aus dem Umfeld kommen.
Ich weiß seit heute, also das betrifft ja einige Leute, weil ich habe heute, wie gesagt, die ganze Zeit auch in Sachen 24-Stunden-Rennen telefoniert. Valentino Rossi zum Beispiel war das letzte Mal 1997 am Nürburgring.
Echt? Krass.
Ja.
Wow. Überleg mal, wie lange das her ist. Aber könnte sein, dass du da bald wieder hin musst, oder? Wer hat das gesagt?
Ich schweige.
Ich auch. Aber ich habe übrigens eine Nachricht bekommen.
Ey, also,
ich rufe ihn gleich nochmal an.
Ja, da bin ich gespannt, was für eine Nachricht du bekommen hast. Mehr zu diesen heißen Themen. Und das nur nochmal als Hinweis. Matthias, ich muss das ja mal sagen. Wir quatschen ja nicht nur dumm einfach in irgendwelche Mikrofone, sondern wir machen ja auch in den Zeiten zwischendurch irgendwie ein bisschen was. Genau. Du, Frühstücksfernsehen und seriöse Fernsehsendungen, Timo und ich, wir kümmern uns in erster Linie darum, dass wir auch in Zukunft gemeinsam Spaß haben werden. Ja, und mein heutiger Tagesablauf hatte ziemlich viel mit Valentino Rossi zu tun, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Ist ja, also, das schreit nach einer neuen Folge. Ja, dann telefoniert ihr zwei Schnuffelhasen einfach nochmal eine Woche und dann werden wir eine ganze Menge erfahren, möglicherweise vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche. Machen wir so, oder? Also nächste,
übernächste wir machen, Woche. Also ich würde sagen, Woche wir machen übernächste.
Ja, übernächste Woche geht bei
nächste
mir
Woche
nicht,
geht noch, ja.
Ich wahrscheinlich in den Staaten bin,
da bist du in
ich
USA. Ja gesagt.
Und das ist auch mein Geburtstag dann tatsächlich.
Stimmt.
Zu dem Zeitpunkt vielleicht, ich weiß nicht, ob ich zurück bin oder nicht.
Am 10. November, ne?
10. Wann November. Hast du 10. November, ah, ist jetzt kein Drama, ist jetzt kein wahnsinnig toller Geburtstag, aber auf jeden Fall.
Ich finde 31 ist schon wichtig. Also
ja, okay, aber ich muss jetzt ja nicht jedem sagen, dass ich schon 31 bin.
Nee, stimmt, hast auch wieder recht. Aber, wir schreiben uns zusammen, ihr Lieben da draußen, wir werden wiederkommen, definitiv. Vor Weihnachten wird es uns wieder geben. Und nein, wir machen also 1, 2, 3 Wochen und dann gibt es die nächste Ausgabe. Wie nennen wir die Folge?
Oh.
Eddie, denk dir mal was aus. Boah. Sonst denke ich mir, oder kannst du mir per Mail schicken, sonst denke ich mir was aus. Ja.
Wie könnten wir denn die Folge nennen?
Ich habe keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall jetzt los.
Ja.
Alles klar.
Ich drücke euch von Herzen, sagen Dank an alle, die uns zugehört haben. Wie immer, Screenshot machen, posten. Wir brauchen jeden. Wirklich, mein Ziel ist, dass wir mehr Zuhörer haben als geimpfte Deutsche. Das wäre mein Ziel.
Das ist ein Deal. Ja?
Hammer, oder?
Ja.
Mal gucken, was passiert. So, also Screenshot machen, bei Instagram teilen, gerne was schicken. Eddie Mielke Official oder @TimoScheider oder @MatthiasKilling. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und sagen danke fürs Zuhören bis heute.
Macht's gut.
Tschüss.
Für heute bis bald, so wollte ich sagen. Tschüss.
Ciao.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.